Das, was jetzt vorgelesen wird, lässt sich ausführlicher nachlesen in Heft 3 2018 der Marxistischen Blätter, ebenso auch auf der Homepage der Marx-Engels-Stiftung, am ausführlichsten aber auf der Homepage von Trotzfunk. Jetzt zum Text. Worüber reden wir, wenn wir über 200 Jahre Karl Marx sprechen? Karl Marx, geboren am 5. Mai 1818, gestorben am 14. März 1883, wurde 64 Jahre, 10 Monate und 9 Tage alt, blieb also deutlich jünger als ein großer Teil derer, die sich heute mit ihm in der Bundesrepublik befassen. Ich rede aber hier heute aus gegebenem Anlass nicht nur über 64 Jahre, 10 Monate und 9 Tage, sondern über 200 Jahre Karl Marx, also nicht nur über seine Biografie, sondern auch über das, was man wohl sein Nachleben nennen könnte. Meine These lautet, sowohl sein eigenes wissenschaftliches und politisches Wirken zwischen 1880 und 1883, als auch sein Nachleben von 1883 bis 2018 und wohl auch darüber hinaus waren, sind und werden zweierlei sein. Ergebnisse der jeweiligen Zeit. Erstens seiner eigenen Zeit und zweitens Ergebnisse der 135 Jahre danach, also der jeweiligen Phase der kapitalistischen Entwicklung. Insofern kann ich nun dem, was ich hier vorzutragen habe, folgende Überschrift geben. Die Metamorphosen des Karl Marx. Diese Metamorphosen, Wandlungen, sind verursacht durch immer neue Erfahrungen. Diese Erfahrungen ändern sich, weil der Kapitalismus sich ändert und damit ändert sich der Blick auf das Marxsche Werk. Es ändert sich selbst, ohne dass die Buchstaben andere würden. Allerdings, dass spätere Generationen ihre eigenen Erfahrungen in Marx wiedererkennen konnten oder dass sie meinten, sich unter dem Eindruck ihrer eigenen Erfahrungen davon abwenden zu müssen, hat auch mit einer anderen Tatsache zu tun. Diese kann so beschrieben werden. Marx beanspruchte allgemeine Struktureigenschaften und Entwicklungsgesetze des Kapitalismus entdeckt zu haben, die, solange der Kapitalismus besteht, innerhalb von dessen Grenzen gleichsam zeitlos sind, sodass jede Generation sie entweder wiederzuerkennen oder zu der Erkenntnis zu kommen meint, sie entsprechen ihren Erfahrungen nicht mehr. Dieser zeitlos erscheinende Marx ist der logische Marx, am konzentriertesten wohl in Erscheinung getretend in den ersten 4 bis 5 Kapiteln des ersten Bandes des Kapitals. Und daneben gibt es eben noch den historisch konkreten Marx. Auch der Staatssozialismus, der sich selbst den realen Sozialismus nannte, hatte seine spezifischen Marx-Bilder. 200 Jahre Kapitalismus sind nun aber quantitativ eben mehr gewesen als 74 Jahre Sozialismus. Die Rezeption von Marx durch den Staatssozialismus wird deshalb im Folgenden etwas kürzer ausfallen müssen als im Kapitalismus. Beginnen wir nach dieser etwas länglichen Vorrede nun mit den unmittelbaren Umständen der Wirksamkeit von Karl Marx in seiner eigenen Zeit. Zunächst behandle ich die Periode 1780 bis 1873. Wieso 1780 und 1873 und nicht 1818, Marx Geburtsjahr, und 1883 sein Todesjahr? Antwort: Um 1780 begann die industrielle Revolution, in die Karl Marx hineingeboren wurde. Er fand sie schon vor, sie war eine der Bedingungen seines Wirkens. Sie endete nicht erst 1883 mit seinem Tod, sondern schon mit dem Gründerkrach 1873, als der Kapitalismus in eine andere Phase überging. Die Welt, in die Karl Heinrich Marx, so der volle Name, am 5. Mai 1818 hineingeboren wurde, war geprägt von erstens der industriellen Revolution und den von ihr ausgelösten Zyklen von Aufschwüngen und Krisen, zweitens der Französischen Revolution von 1789 sowie ihren Folgen der Umstürzung der alten europäischen Ordnung in den Napoleonischen Kriegen bis 1815, der Restauration 1815 bis 1830, die die politische Revolution rückgängig machen wollte, den Revolutionen in Frankreich 1830 und Belgien 1831, einschließlich der Kurhessischen Revolution von 1831, den europäischen Revolutionen von 1848, 1849 und schließlich der Pariser Kommune von 1871, dem US-amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865 sowie Bismarcks Revolution von oben 1866 bis 1871. Das alles musste erst einmal begriffen werden und dazu bedurften aufgeweckte Köpfe einer Theorie. Hierfür bot sich drittens die Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 bis 1831 an und hier deren zentrales Erklärungsmuster die Dialektik. Diese schien sehr gut zu passen, sowohl zur ökonomischen wie auch zur politischen Geschichte Europas seit 1780. Industrielle Revolution. Das war die Ablösung des Handelskapitalismus durch den Industriekapitalismus, die Entwertung bisheriger Techniken durch Maschinenbau und Dampfkraft, die Akkumulation von Kapital im Aufschwung, seine Entwertung in der Krise, die dann schon wieder die Voraussetzung ihres eigenen Gegenteils war, ihre Aufhebung im nächsten Aufschwung, Umschlagen eines Zustandes in einen anderen. Dialektik eben, wie Hegel hätte er sich mit Industrie befasst, das hätte nennen können. Aufhebung und Umschlag waren Hegelsche Begriffe. Und wer Hegel studiert hatte, so der junge Karl Marx, fand hier ein Angebot zum Verständnis seiner eigenen Zeit. Das war aber bei weitem noch nicht alles, was Marx vorfand. Viertens. Die industrielle Revolution brachte in ihrem Ursprungsland Großbritannien einen ökonomischen Materialismus hervor, der zunächst unverbunden neben älteren religiösen und anderen idealistischen Vorstellungen weiter bestand und in einem neuen Wissenschaftszweig systematisiert wurde, der politischen Ökonomie von Adam Smith 1723 bis 1790 und David Ricardo 1772 bis 1823. Diese Koexistenz von Sonntagsidealismus und Werktagsmaterialismus drängte lebenspraktisch zu einer Auflösung, zunächst auf eher bieder dumpfbackige Weise, zu einem Alltagsmaterialismus, der die Menschen dazu anhielt, die Welt unter dem Gesichtspunkt ihres individuellen Nutzens zu betrachten, eine Art Verbetriebswirtschaftlichung der Welt. Älter war ein philosophischer Materialismus der französischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die zum Atheismus führte. Fünftens schließlich entstand mit der industriellen Revolution das Massenelend des modernen Proletariats, für einen an Hegel geschulten Dialektiker eben das Anderssein. So klang dies in der Sprache dieser philosophischen Schule des gleichzeitig angehäuften ungeheuren Reichtums. Eine praktische Folge dieses Widerspruchs wieder ein Hegelscher Begriff, Widerspruch, waren erste Ansätze einer Arbeiterbewegung im englischen Chartismus, im utopischen Kommunismus Robert Owens in England und Wilhelm Weitlings sowie im französischen Frühsozialismus. Dies waren die fünf Elemente seiner eigenen Zeit, die der junge Karl Marx vorfand, als er in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts die Universität bezog und sich zu orientieren begann. Von ihnen hatte er zunächst aber nur eines wahrgenommen, die Philosophie Hegels. Er war als Student in Berlin ein Stubenhocker, der außerdem in einem intellektuellen Zirkel, dem Doktorclub, verkehrte. Seine Promotion absolvierte er in Jena. Die Anwendung der Dialektik, der Aufhebung des Vorgefundenen, auf die Hegelsche Philosophie selber entsprach deren eigenen Postulaten und lag insofern nahe. Marx hat sie nicht entdeckt, sondern fand sie ebenfalls vor, diese Aufhebung, bei den sogenannten Junghegelianern. Einer von ihnen hat es damit besonders toll getrieben, Ludwig Feuerbach, 1804 bis 1872. Für ihn war eine notwendige Konsequenz der Anwendung der Dialektik auf die Hegelsche Philosophie der Umschlag von deren Idealismus in den Materialismus, der damit nicht mehr nur der englische Alltagsmaterialismus und die französische Übersetzung der Religionskritik ins Deutsche, etwa durch den ehemaligen Theologen David Friedrich Strauss, war. Dies alles hat der junge Marx aufgenommen und zugleich nach dem Studium als Redakteur der Rheinischen Zeitung in Köln, da war er dann kein Stubenhocker mehr, mit der Analyse der deutschen politischen Wirklichkeit verbunden. Den Durchbruch aufgrund einer Verbindung aller dieser Elemente brachte 1844 sein genialischer Essay zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung. Hier braucht, um das zu demonstrieren, nur noch zitiert zu werden. Ich zitiere also: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ende des Zitats. Alle Verhältnisse umzuwerfen. Das war natürlich ein bisschen viel auf einmal. Marx war inzwischen schon nicht mehr Redakteur, aber er wusste durch seine journalistische Arbeit etwas von den deutschen Zuständen. Und etwas anderes als Deutschland kannte er noch nicht. Deshalb wandte er seinen Grundsatz zunächst auf Deutschland an. Ich zitiere wieder: Wo also die positive Möglichkeit der deutschen Emanzipation? Antwort: In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, einer Sphäre, welche einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt und kein besonderes Recht in Anspruch nimmt, weil kein besonderes Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt wird, welche nicht mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen Titel provozieren kann, welche in keinem einseitigen Gegensatz zu den Konsequenzen, sondern in einem allseitigen Gegensatz zu den Voraussetzungen des deutschen Staatswesens steht, eine Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer Stand ist das Proletariat. Ende des Zitats. Das ist ja nun zweifellos mitreißend formuliert und ich selbst bin durch diese Passage und ähnliche andere aus den Marxischen Frühschriften in jungen Jahren auf den Weg gebracht worden, auf dem man schließlich, wenn man dranbleibt, Marxist wird. Aber zugleich hat der 26-jährige Karl Marx da den Mund doch ein bisschen arg vollgenommen. Er spricht von einer Angelegenheit, über die er noch gar nichts weiß, das Proletariat. Dieses Proletariat ist für ihn lediglich ein geschichtsphilosophisches Konstrukt und dies ganz im Hegelschen Sinn. Die äußerste Verelendung schlägt um in die totale Emanzipation, auch wenn die Proletarier, so wie sie empirisch da sind, von diesem weltgeschichtlichen Auftrag, den ihnen eine gewisse Philosophie erteilt, noch gar nichts wissen. Marx hat wenig später eingeräumt, dass hier ein Unterschied zwischen Sein und Sollen besteht. Aber das Sollen, ja das Müssen, hielt er letztlich doch für entscheidend. Die Proletarier würden durch die Verhältnisse dazu gezwungen werden, Revolutionäre zu sein. Bis heute ist dies eine Leer- und Schwachstelle im Parteimarxismus geblieben. Das, was man manchmal als die Himi-Dackel ironisiert hat, die historische Mission der Arbeiterklasse. Wenn ich an der Uni eins den Studierenden etwas über die Arbeiterklasse erzählte, dabei aus dem Fenster schaute und zufällig draußen einen leibhaftigen Arbeiter erblickte, wurde mir doch ein wenig komisch zumute und ich war froh, dass er mich nicht hören konnte. Ich kam mir dann doch vor wie jemand, auf der auf anderer Leute Gesäß durch die Hölle reiten will. Marx selbst kannte dieses Unbehagen nicht. Und er wusste bald auch mehr von der Arbeiterklasse als in jenem Aufsatz von 1844. Er wurde rasch geerdet, vor allem durch Friedrich Engels. Dieser ging 1842 für knapp 2 Jahre als kaufmännischer Praktikant in ein elterliches Unternehmen nach Manchester, begann eine jahrzehntelange Beziehung zu einer irischen Fabrikarbeiterin Mary Burns, veröffentlichte 1845 sein Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England und bildete mit Marx eine Art Zwei-Mann-Partei, die Partei Marx-Engels, die bis zu Marx' Tod 1883 bestand. Engels hatte in England auch die bürgerlichen ökonomischen Klassiker gelesen und im selben Heft der deutsch-französischen Jahrbücher, in dem Marx Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie erschien, einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, übrigens ebenfalls im hegelischen Duktus, die Konkurrenz schlägt um in das Monopol. Ökonomie und Proletariat, Marx hat sie zunächst durch Engels kennengelernt. Zwei wichtige Tatsachen seiner eigenen Zeit, zu denen er bis dahin kein Verhältnis hatte, sind durch Engels dem Fundus dessen hinzugefügt worden, aus dem schließlich Marx Werk entstand. Friedrich Engels war 1842 bis 1844 und dann wieder 1850 bis 1869 in der Kernbranche der ersten Phase der industriellen Revolution aktiv, in der Baumwollverarbeitung. Und dies auch noch in der damaligen Hauptstadt dieses Zweigs, Manchester. Adam Smith hatte einst die Arbeitsteilung am Beispiel einer Stecknadelfabrik demonstriert. Ricardo seine Werttheorie an der Weizenerzeugung. Marx entwickelte die Mehrwertlehre anhand der Garnproduktion, dem Gewerbe der Firma Ermen und Engels in Manchester. Auch hier zeigt sich, die Theorie von Marx als Produkt des Ensembles der Ganzheit, also der gesellschaftlichen Verhältnisse, die er vorfand, hier vermittelt durch Friedrich Engels. Ludwig Feuerbach hatte den philosophischen Idealismus Hegels materialistisch umgestülpt. Marx stülpte den rein betrachtenden Materialismus Feuerbachs nun aktivistisch um. Er hatte das von ihm geschichtsphilosophisch konstruierte Proletariat zur Vollstreckerin einer Emanzipation ernannt. In diesem Zusammenhang entstanden seine 1888, also nach seinem Tod, aus dem Nachlass publizierten sogenannten Thesen über Feuerbach von 1845. Darunter die berühmte 11. These: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Ende des Zitats. Für Marx bedeutete das nicht, die Aufgabe der Veränderung an andere zu delegieren, sondern selbst an ihnen teilzunehmen. Karl Marx wurde praktischer Politiker. Er, Engels, aber auch Ferdinand Lassalle verkörperten einen neuen Typus, den des operativen Intellektuellen. Antonio Gramsci hat bekanntlich zwischen dem traditionellen und dem organischen Intellektuellen unterschieden. Engels, Lassalle, Marx, später auch der Drexler-Meister und autodidaktische Theoretiker August Bebel, Lenin, Gramsci selbst, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Ho Chi Minh, Palmiro Togliatti waren nicht nur organische Intellektuelle, in denen eine Klasse oder gar ein ganzes Volk sich wiederfand, sondern zugleich unmittelbare politische Führer und praktische Organisatoren, um nicht zu sagen Macher. Eine Kombination, die es seit dem Tod Togliattis, Ho Chi Minhs und Maos wohl nicht mehr gibt. Als operative Intellektuelle haben Marx und Engels schnell Kontakt zu organisierten Arbeitern, meist Handwerkern, gesucht und hergestellt. Diese zeitgenössischen sozialistischen Theorien und praktischen Versuche waren, wieder einmal, nicht ihr Produkt, sondern umgekehrt, sie gehörten zu den Voraussetzungen ihrer Politik. In Brüssel, dorthin war Marx auf Betreiben der preußischen Regierung aus Paris ausgewiesen worden, gründeten er und Engels ein kommunistisches Korrespondenzbüro, wenn man so sagen will, den allerersten Ansatz einer Internationale. Ihre früheste Bezugsorganisation war der Bund der Gerechten, in dem sie den utopischen Kommunismus des Schneiders Wilhelm Weitling überwanden, den sie zum Bund der Kommunisten umformten und für den sie das Manifest der Kommunistischen Partei, niedergeschrieben 1847 und veröffentlicht 1848, verfassten. Sie nahmen an der Revolution von 1848-1849 teil. Damals, in dieser europäischen Revolution von 1848-49, nahmen sie an, dass diese rasch in eine proletarische Revolution übergehen würden, und sie irrten sich. 1850 schloss Marx daraus, dass eine neue Revolution erst im Gefolge einer neuen Krise erfolgen werde. Sie sei aber auch so sicher wie diese. Er begab sich an die Analyse der kapitalistischen Ökonomie und damit auch der Bedingungen der nächsten Krise, die tatsächlich 1857 ausbrach, und zwar sogar als die erste Weltwirtschaftskrise. Deren Erfahrungen zwangen ihn aber zu einer weiteren Metamorphose seiner bisherigen Auffassungen, nämlich seiner Meinung, dass die nächste Krise auch die nächste Revolution mit sich bringen müsse. Auf die Krise von 1857 folgte aber keine Revolution. Der Kapitalismus erwies sich als stabil, er hatte seine Grenzen noch nicht erreicht. Erst wenn sie zu eng geworden waren, konnten sie gesprengt werden. So löste Marx die Verbindung von ökonomischer Krise und politischer Revolution und formulierte 1859 im Vorwort zu seiner Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie sein letztes Wort zu diesem Thema, nachgerade ein Gesetz, ich zitiere: Eine Gesellschaftsordnung geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue, höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sie stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. Ende des Zitats. Marx befand sich damals schon mitten in der Erforschung dieser von ihm benannten materiellen Bedingungen. Ein Ergebnis war 1867 der erste Band des Kapitals mit seiner Entdeckung des Mehrwerts. Diese Entdeckung des Mehrwerts allerdings war kein Produkt einer konkreten Erfahrung, im Gegenteil. Der Mehrwert wurde durch abstrakte Analyse entdeckt. Dies allerdings, wie gezeigt, am Beispiel der Leitindustrie, der ersten industriellen Revolution, der Baumwollverarbeitung. Das ist eben das Allgemeine, nicht allein auf Erfahrung, sondern auf gedanklicher Analyse beruhende der Marxischen Theorie, ebenso wie die Wertformanalyse und die Dialektik, eben der logische Marx. Wobei Marx selber aber sowohl im Vorwort zur ersten als auch zur zweiten Auflage des ersten Bandes des Kapital großen Wert auf die Feststellung legte, dass dieses Allgemeine oder Abstrakte nur die, wie er es nannte, Darstellungsweise betraf, während die Forschungsweise empirisch sei. Und Empirie ist nichts anderes als Erfahrung. Wir haben auch hier wieder das Nebeneinander vom historisch-konkreten und vom logischen Marx. Wir haben gesehen, wie Marx auch als praktischer operativer Intellektueller niemals etwas erfunden, sondern immer nur etwas bereits Vorhandenes entdeckt, allerdings zugleich weiterentwickelt hat. 1852 haben Engels und er erkannt, dass der 1848 aus dem Bund der Gerechten hervorgegangene Bund der Kommunisten keine Basis in der gesellschaftlichen Realität mehr hatte. Diese Organisation löste sich auf. Auch die 1864 gegründete Internationale Arbeiterassoziation, später als die erste Internationale bezeichnet, war nicht das Geschöpf von Marx. Engels war ohnehin weit ab in Manchester. Marx reagierte vielmehr auf eine Bitte von Londoner Gewerkschaftern, die sich um internationale Hilfe gegen Streikbrecher bemühten. Die von ihm aus diesem Anlass verfasste Gründungsadresse, offizieller Titel Inauguraladresse, ging allerdings über diesen Anlass hinaus. Infolgedessen sah er sich sehr schnell Realitäten gegenüber, die ihn und Engels 1872 zwangen, die erste Internationale de facto zu liquidieren durch die Verlegung ihrer Zentrale in die USA. Was waren das für Realitäten? Das waren im Wesentlichen drei. Erstens, die britischen Gewerkschaften der gelernten Arbeiter begannen sich innerhalb der relativen Vorteile, die das Weltmarktmonopol ihres Landes ihnen ermöglichte, einzurichten. Sie waren nicht revolutionär. Zweitens, die erste Generation des Proletariats der südeuropäischen Länder agierte im Wesentlichen unter vorindustriellen Bedingungen. Hier überwog der Einfluss des Anarchisten Michail Bakunin. Die Orientierung dieser beiden Richtungen war innerhalb einer einzigen Organisation, der Internationalen Arbeiterassoziation, nicht zu vereinheitlichen. Deshalb musste diese scheitern. Drittens, der Übergang zu Schutzzoll und nationalen Kartellen und ersten staatlich organisierten sozialen Sicherungssystemen verwies die Arbeiterbewegungen in den industriell entwickelten Ländern auf Interessenvertretung, vor allem auf nationaler Ebene. Eine internationale Organisation musste dadurch fürs Erste ins Leere laufen. Für Marx und Engels wurde es jetzt notwendig, ihre Revolutionsstrategie neu auszurichten. Zu Marx Lebzeiten ist es nicht mehr dazu gekommen. Auch die historisch-materialistische Staatsauffassung war zwischen 1848 und 1873, in diesem Fall genauer 1871, Metamorphosen unterworfen, die ihre Ursache in konkreten zeitgenössischen Fakten hatten. In den von Engels 1847 verfassten Grundsätzen des Kommunismus und im Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 gingen Marx und Engels davon aus, dass die Demokratische Republik dann die spezifische Form der Herrschaft des Proletariats sein werde, wenn dieses die Mehrheit der Bevölkerung bildet. In der Pariser Junischlacht 1848 und in der Pariser Blutwoche vom Mai 1871 hatte aber das Militär einer parlamentarischen Republik Massaker unter dem Proletariat angerichtet. Die Erfahrung von 1848 hatte Marx in seiner Schrift Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte von 1852 dazu veranlasst, die Exekutive jedes bürgerlichen Staates, unabhängig von der Staatsform, also auch in der Demokratie, als Unterdrückungsapparat zu definieren. Wodurch war ein solcher Staat zu ersetzen? Die Antwort darauf meinte Marx wiederum in einer zeitgenössischen Tatsache gefunden zu haben, in der Aufhebung von Repräsentativsystemen, Parlament, Justiz, Exekutiven, insbesondere der scheinbar über den Klassen stehenden Exekutive in der Pariser Kommune von 1871. Letzten Endes ihre Ersetzung durch direkte Herrschaft des Volkes über sich selbst. Damit sind wir inzwischen an das Ende der Phase der industriellen Revolution in Europa gekommen und wir wenden uns nun der nächsten zu, 1873 bis 1895, Übergang in den organisierten Kapitalismus. Der Begriff des organisierten Kapitalismus ist erst 1925 von dem Sozialdemokraten Rudolf Hilferding verwandt worden, doch er stützte sich dabei auf Beobachtungen, die sich seit der langen Stagnationsperiode zwischen 1873 und 1895-96 machen ließen. Vordringen der Aktiengesellschaften und von Kartellen, Schutzzöllen, staatlicher Sozialpolitik. In den nachgelassenen ökonomischen Manuskripten von Marx, die Engels aus seinem Nachlass im zweiten und dritten Band des Kapital 1885 und 1894 veröffentlichte, findet sich dazu einiges, aber noch nicht sehr viel, sodass Engels einige Aktualisierungen zu den Aktiengesellschaften vornehmen musste. Dieser hat in seiner Einleitung von 1895 zu Marx' Schrift Die Klassenkämpfe in Frankreich aus dem Jahr 1850 eine Modifikation der revolutionären Strategie vorgenommen, wieder stützte er sich auf zeitgenössische Beobachtungen. Aufgrund moderner militärtechnischer und städtebaulicher Entwicklung, größere Schlagkraft der Artillerie im Straßenkampf, die Anlage großer Boulevards in Paris durch Georges Eugène Haussmann, dadurch waren Aufstände von Avantgarden an der Spitze bewusstloser Massen, wie sie Louis-Auguste Blanqui einst geplant hatte, aussichtslos. 1852 hatte Marx sich positiv auf Blanqui bezogen, ganz gewiss in Übereinstimmung mit Engels. Der revidierte jetzt diese Position. War ein Minderheitsaufstand unmöglich geworden? So hatten sich die Bedingungen für die Arbeiterbewegung in einer anderen Weise verbessert. Es war ihr insbesondere in Deutschland gelungen, Positionen zu besetzen, Parlamentsmandate, Sozialversicherungen, Gewerbegerichte und gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen, von wo aus sich die Chance ergab, die Mehrheit auf ihre Seite zu ziehen. Dies gebe ihr eine gute Ausgangsstellung für die finale Auseinandersetzung mit dem Kapital, bei der der Einsatz von Gewalt deshalb nicht ausgeschlossen werden könne, weil die herrschenden Klassen wahrscheinlich ihre Zuflucht bei ihr suchen würden. In Engels Einschätzung drückte sich die Tatsache aus, dass der Kapitalismus mittlerweile in eine Zwischenphase relativer politischer Stabilität eingetreten war. Nach der Stagnationsperiode 1873 bis 1895 ging er in einen neuen ökonomischen Aufschwung über, der nicht mehr von den beiden Begründern der materialistischen Geschichtsauffassung begleitet und interpretiert werden konnte. Am 5. August 1895 starb Friedrich Engels. Die nun beginnende Periode war gekennzeichnet durch den Übergang in den Imperialismus 1895-96 bis 1914. Die beiden Begründer des historischen Materialismus haben einen großen Fundus von Einschätzungen hinterlassen, die auf den Erfahrungen ihrer eigenen Lebenszeit beruhten. Die nächste Generation von Marxistinnen und Marxisten konnte sich der von ihnen entwickelten Methode bedienen, aber ihre eigene Politik konnte sie nur gemäß der sich weiter wandelnden kapitalistischen Wirklichkeit betreiben. Es bildete sich dabei eine Orthodoxie heraus, bei der von Marx und Engels überkommene Denkfiguren dazu benutzt wurden, eigene neue Sichtweisen zu legitimieren. Hierzu passte, dass Marx und Engels jetzt zuweilen wie Klassiker behandelt wurden, als handele es sich um Goethe und Schiller. Sehr deutlich wurde dies in Diskussionen, die seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts in Russland geführt wurden. Russisch war die erste Sprache, in die das Kapital übersetzt wurde, 1872, denn die russische Wirklichkeit kam dem Buch Das Kapital entgegen. Hier in Russland stand zweierlei an, die industrielle und die politische Revolution. Seit der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 befand sich das Land, wie der Historiker Valentin Gittermann später schrieb, im Treibhaus des Kapitalismus. Die Revolution, die anstand, war der Sturz des Zarismus als eine bürgerliche, vielleicht auch eine radikaldemokratische Revolution, wie 1848 in Mittel- und Westeuropa, die ja auch eine Revolution in der industriellen Revolution gewesen war. Theoretisch interessierte russische Liberale schätzten das Kapital, weil sie in diesem Werk vor allem die Gesetzmäßigkeiten des Marktes beschrieben sahen, nämlich in den sogenannten Reproduktionsschemata des zweiten Bandes des Kapitals, die die Austauschverhältnisse unter anderem zwischen dem Produktionsgüter- und dem Konsumgütersektor analysieren. Die sogenannten Volkstümler dagegen waren der Ansicht, dass der Kapitalismus in ihrem Land keine Chance habe, dass also die Reproduktionsschemata dort nicht greifen konnten wie im Westen. Das letzte Kapitel des ersten Bandes des Kapital zeigte ihnen die Gräuel eines künftigen Kapitalismus, den es deshalb zu vermeiden gelte, durch den unmittelbaren Übergang vom vorkapitalistischen Gemeineigentum in den Kommunismus. Die russischen Marxistinnen und Marxisten stützten sich ebenfalls auf die Reproduktionsschemata, kamen aber zu einem anderen Ergebnis als die Liberalen und die Volkstümler. Hierher gehört auch Lenin. In seinem Buch Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland von 1899, Untertitel Der Prozess der Bildung des inneren Marktes für die Großindustrie, legte er dar, dass dieser schon revolutionsreif sei darin eine Bestätigung der Reproduktionsschemata und eine revolutionäre Perspektive sogar über die bürgerliche und radikal-demokratische Revolution hinaus. Rosa Luxemburg dagegen hielt eine Modifizierung dieser Reproduktionsschemata dafür geboten, um diese realitätstüchtig zu machen. Sie griff die russische Diskussion auf, befand, dass die von Marx vorgenommenen harmonischen Austauschverhältnisse zwischen Produktionsmittel und Konsumgüterindustrie entgleisen müssten, sobald man einige Variablen wirklichkeitsnäher änderte, und gelangte schließlich zu dem Ergebnis, dass Kapitalismus Überakkumulation bedeute. Dies traf sich mit ihrer Beobachtung des zeitgenössischen Imperialismus mit seinem Waren- sowie Kapitalexport und der daraus resultierenden Tendenz zum Krieg. Erst durch diese Wahrnehmung, kombiniert mit zugleich Beibehaltung und Modifikation der marxischen Reproduktionsschemata, kam sie zu ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals von 1913. Um es mit einer Formulierung des ganz jungen Marx zu sagen, die Wirklichkeit drängte zum Gedanken. Anders ging der Kinderarzt Rudolf Hilferding mit dem Verhältnis von Theorie und Empirie um. In seinem Buch Das Finanzkapital von 1910. Hier schilderte er eine jüngere ökonomische Entwicklung, wie sie immerhin schon Friedrich Engels in Ansätzen hatte kommen sehen. Monopolisierung von Industrie und Bankkapital, ihre wechselseitige Durchdringung zum Finanzkapital. Das waren Tatsachen, sie stimmten mit dem überein, was er in Marx Ausführungen über die Zentralisation des Kapitals, über die Aktiengesellschaften und im dritten Band des Kapitals über das Geldhandlungskapital und das fiktive Kapital gefunden hatte. Diese Vitalisierung von Marx'schen Überlegungen wäre ohne die korrekt aufgefasste Evidenz zeitgenössischer Erscheinungen wohl nicht erfolgt und umgekehrt wäre ihm deren Interpretation unter Marx gewiss auch nicht gelungen. Diese neue Wirklichkeit, die Hilferding und Luxemburg beschrieben, war das, was mehrere Jahrzehnte später Erich Hobsbawm als das Zeitalter der Katastrophen 1914 bis 1945 bezeichnete. Zwei Weltkriege, einer von ihnen ein Vernichtungskrieg mit dem Versuch der Ausrottung der jüdischen Bevölkerung Europas, eine Weltwirtschaftskrise, Faschismus. Es war aber nicht nur ein Zeitalter der Katastrophen, sondern auch der Versuche der Abwehr dieser Katastrophen, die russische Oktoberrevolution, die Entstehung des Staatssozialismus. Hier haben wir eine ganz andere gesellschaftliche Realität als in der Zeit von Marx und Engels. Für die revolutionären Marxistinnen und Marxisten dieses neuen Zeitalters blieb die materialistische Geschichts- und Gegenwartsauffassung zwar leitend, in ihrer politischen Praxis trat aber nun die Kritik der politischen Ökonomie hinter eine Theorie und Praxis der Politik zurück. Es gab eine Ausnahme, dass Hendrik Grossmanns Buch Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems ausgerechnet 1929 im Jahr des Ausbruchs der Weltwirtschaftskrise erschien, mag ein Zufall gewesen sein. Es war schon vorher erarbeitet worden, und zwar wieder einmal in Auseinandersetzung mit den Reproduktionsschemata des zweiten Bandes des Kapitals. Aber es passte in die Zeit und hatte den Untertitel zugleich eine Krisentheorie. Eine operative politische Bedeutung hat es nicht. Es war die Zeit der politischen, nicht in erster Linie der ökonomischen Analyse und Praxis. Der italienische Kommunist Antonio Gramsci bezeichnete die Oktoberrevolution sogar als eine Revolution gegen das Kapital. Gemeint war das Marx'sche Buch Das Kapital. Die Revolution war nicht in einem hochentwickelten kapitalistischen Land ausgebrochen. In Russland bildete nicht das Proletariat, sondern die Bauernschaft die Mehrheit der Bevölkerung. Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts begann der lange Prozess der chinesischen Revolution, zwar geführt von einer kommunistischen Partei, aber mit der Massenbasis unter den Bauern. Mao hat Marx und Engels weniger zitiert als die chinesischen philosophischen Klassiker. In seiner Schrift »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« bezog sich Lenin nur indirekt über Hilferding auf Marx, empirisch aber auf einen Sozialliberalen, John A. Hobson. Dagegen revitalisierte er gleich anschließend die Auffassung von Marx und Engels zur Theorie des Staates und der Notwendigkeit seiner Zerschlagung. In seiner 1917 verfassten, 1918 veröffentlichten Schrift Staatenrevolution. Auf den ersten Blick liest sie sich wie eine Arbeit eines Philologen. Lenin hatte alle Äußerungen von Marx und Engels über den Staat gesammelt. Dass er diese Rekonstruktion ihrer älteren Auffassungen vornahm, hatte aber einen aktuellen Anlass. Sie waren gleichsam der Anhang zu seinen April-Thesen von 1917, in denen er die Beendigung der Doppelherrschaft von provisorischer Regierung und Räten zugunsten der letzteren forderte. Lenins Aktualisierung der Staatstheorie von Marx und Engels lenkte die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit, das umzuwälzen, was diese beiden den Überbau genannt hatten. Dazu gehörte nicht nur der Staat, sondern auch die Gesamtheit der Bewusstseinsformen, einschließlich der Philosophie. Marxismus und Philosophie. Dies war der Titel einer Schrift von Karl Korsch 1923, in der er mit der eher ruhig beschreibenden Form des historischen Materialismus vom Ende des 19. Jahrhunderts brach und dessen Dynamisierung nach dem Vorbild und in Fortbildung der revolutionären Schriften dieser beiden Theoretiker aus den 40er und frühen 50er Jahren des 19. Jahrhunderts dann vornahm. Gramsci entwickelte eine Theorie nicht der Ökonomie, sondern der Politik. Georg Lukács eine Theorie des Klassenbewusstseins. Ernst Blochs Schrift über Thomas Münzer von 1918 nahm das Thema von Friedrich Engels Schrift über den Deutschen Bauernkrieg von 1850 wieder auf. Mit Bloch, Korsch und Lukács äußerten sich bisher bürgerliche Intellektuelle, die durch den Ersten Weltkrieg erschüttert wurden, durch die Oktoberrevolution zu Revolutionsenthusiasten geworden waren und sich dadurch auf Schriften von Marx und Engels verwiesen sahen, die in einer früheren revolutionären Situation entstanden waren. Die Empirie ihrer Zeit machte sie zu Marxisten. Beim Aufbau des Sozialismus in Sowjetrussland gab es dagegen kaum die Möglichkeit eines solchen Rückgriffs auf bereits vorliegende Theoriestücke. Zumindest nicht auf dem Gebiet der Ökonomie. Ökonomisch lag von Marx und Engels wenig vor, woran man hätte beim Aufbau des Sozialismus anknüpfen können. Sieht man von Marx' Kritik des Gotha-Programms und einigen Nebenbeibemerkungen über geplante Ökonomie ab. Hier musste Neuland beschritten werden, ohne Marx und Engels, und die sowjetischen Ökonomen taten das. Unter Stalin wurden Marx und Engels immer wieder genannt und zitiert, aber dies hatte ausschließlich ideologiepolitischen Charakter zur Legitimierung eines nicht abgebauten, sondern neu errichteten starken Staats. In der Staatsideologie der sozialistischen Länder wurde viel von der Diktatur des Proletariats geredet. Der Begriff stammte ursprünglich von Blanqui. Marx und Engels hatten ihn nur gelegentlich benutzt als Metapher für das Ende bürgerlicher Herrschaft. Das war bei ihnen ein kritischer Begriff gewesen, die Negation des bürgerlichen Staates. Jetzt wurde er affirmativ, eine Legitimierung der Herrschaft des Apparats. Marx und Engels hätte das gewiss nicht gepasst. Der 1927 begonnene erste Versuch einer Marx-Engels-Gesamtausgabe wurde unter Stalin abgebrochen. Der Herausgeber David Ryazanov und andere Mitarbeiter an diesem Unternehmen wurden ermordet. Unter dem Eindruck dieser Perversion des Sozialismus und der faschistischen Katastrophe der Zivilisation betrieb das aus Frankfurt am Main in die USA vertriebene Institut für Sozialforschung, unter anderem mit Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, eine Art Entmaterialisierung und Entpositivierung der dialektischen Theorie. Als eine Kritik des Bestehenden ohne die Aussicht auf eine aktuelle praktische Umwälzung. Das war in gewisser Weise eine Rückkehr zum Frühhegelianismus ohne zentrale Stellung des Proletariats und ohne linearen Fortschrittsoptimismus. Man kann auch sagen, unter Verzicht auf eher bedenkliche Teile des Erbes von Marx und Engels. Der Begriff, der sich hierfür durchsetzte, hieß kritische Theorie. Der Preis hierfür war allerdings auch das Fallenlassen der 11. These über Feuerbach. Philosophen interpretierten die Welt und waren erschrocken über die Ergebnisse kontraproduktiven Handelns, die zu Inhalten ihrer Erfahrung wurden. Mit dem Vordringen des sowjetischen Einflussbereiches bis nach Mitteleuropa, der chinesischen Revolution, der einsetzenden Entkolonisierung und einer Teilplanung auch im Kapitalismus, zunächst in den Kriegswirtschaften 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945, hatten Umwälzungen aber tatsächlich stattgefunden. Nun begann eine neue Periode, nämlich die Systemauseinandersetzung und der kapitalistische Wohlfahrtsstaat 1945 bis 1989. In dieser Periode erreichte das Werk von Marx und Engels weltweit seinen höchsten Bekanntheitsgrad, dies allerdings in sehr verschiedenen Formen. In den Ländern des sowjetischen Einflussbereiches, aber auch in China, war es der Marxismus-Leninismus als Legitimationsideologie der bestehenden Staatsmacht. Soweit er ein Instrument der Kritik war, geschah dies auf zweierlei Art und Weise. Erstens in der offiziellen staatlichen Propaganda als Waffe in der Auseinandersetzung mit dem kapitalistisch gebliebenen Teil der Welt. Zweitens haben die sozialistischen Dissidentinnen und Dissidenten Marx auch gegen die Praxis der Länder, in denen sie lebten, zu wenden versucht, zum Beispiel Rudolf Barrow. Ein Aspekt der staatlichen Praxis im Osten war aber immerhin auch, dass ab 1975 zum zweiten Mal mit der historisch-kritischen Marx-Engels-Gesamtausgabe begonnen wurde, organisiert von den Instituten für Marxismus-Leninismus bei den Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die SED veranstaltete auch die Editionen der Werke von Marx und Engels in den blauen Bänden der Marx-Engels-Studienausgabe, MEW. In den Entkolonisierungsbewegungen war neben dem Nationalismus oft auch ein antiimperialistischer Bezug auf den Marxismus wirksam, als eine Legitimationsideologie ihres Kampfes. Gleiches gilt für die chinesische, die kubanische und die vietnamesische Revolution. Das Bildungswesen mancher hochentwickelter kapitalistischer Länder förderte die Kenntnis des historischen Materialismus im Zug einer Art von Feinderkundung. In den USA und in der Bundesrepublik wurde er erforscht. Schul- und akademischer Unterricht sollten vor ihm, dem Marxismus, warnen und machten ihn dadurch oft erst bekannt. Besondere Aufmerksamkeit richtete sich auf die marxischen Frühschriften. Sie schienen geeignet, gegen den Staatssozialismus gewendet zu werden. Die Hoffnung junger Intellektueller im Westen, dass sie ein Potenzial enthielten, das auch die kapitalistischen Verhältnisse zum Tanzen bringen könnten, schreckte die offizielle bürgerliche Kulturpolitik nicht. Die Evidenz eines stabilen Wohlfahrtskapitalismus erschien ihr, wie einst Eduard Bernstein, als eine Widerlegung des ökonomischen Marx und seiner Revolutionstheorie durch Erfahrung. Es zeigten sich erste Ansätze einer neuen Kapitallektüre. Für sie beschreibt das Kapital nicht Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus und das in diesen zutage tretende Wertgesetz, sondern analysiert dieses als zeitlose, allerdings erst in der industriellen Revolution sichtbar werdende Struktur. In der Kapitallektüre des französischen Philosophen Louis Althusser spiegelt sich so auch die Perspektivlosigkeit der kommunistischen Bewegung im Wohlfahrtskapitalismus. Gleiches gilt für das Anwachsen des Einflusses der kritischen Theorie des nach Frankfurt am Main zurückgekehrten Instituts für Sozialforschung. Eine Weiterentwicklung der Kritik der politischen Ökonomie stellte die von der DDR und der französischen Kommunistischen Partei ausgehende Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus dar. Sie erklärte die Ursachen der relativen Stabilität der bürgerlichen Gesellschaft in den am weitesten entwickelten kapitalistischen Ländern, reagierte also auf die gleichen Umstände wie die neue Marx-Lektüre Althusser's und die Frankfurter kritische Theorie. Dagegen ging die von dem trotzkistischen Theoretiker Ernest Mandel vorgetragene Analyse des Kapitalismus vom Fortbestehen revolutions- und krisenträchtiger Erschütterbarkeit des Kapitalismus aus. In der intellektuellen Rebellion von 1968 schien sich die These von der Erschütterbarkeit des Kapitalismus zu bestätigen. Sie bezog sich teilweise auf Marx, teilweise aber auch auf Bakunin. Die Streikkämpfe vom Ende der 60er und in der ersten Hälfte der 70er Jahre schienen dem klassischen Arbeiterbewegungsmarxismus zu entsprechen. Ihr Erlöschen in den Metropolen ab 1975 veranlasste den französischen Sozialtheoretiker André Gortz, den Abschied vom Proletariat auszurufen. Damit war das verkündet, was man fortan als die Krise des Marxismus bezeichnete. Ihre erste Voraussetzung war die Transformation, wenn nicht sogar das allmähliche Erlöschen der klassischen Arbeiterbewegung. Der zweite Krisenpunkt war die feministische Erkenntnis, dass die Marxische Kritik der politischen Ökonomie die Ausbeutung des männlichen Industriearbeiters in höherem Maße berücksichtigt als die geschlechtsspezifische Ausbeutung der Frauen. Drittens, im ersten Band des Kapital findet sich folgende Feststellung, ich zitiere, die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Ende des Zitats. Wer darauf hinweisen will, dass es auch einen ökologischen Marx gab, kann das zitieren. Wahr ist aber auch, dass Marx eben doch die Untergrabung des Arbeiters in den Mittelpunkt seiner Analyse gestellt hat, während die Untergrabung der Erde, zumindest im Kapital, in seiner veröffentlichten Form nur nebenbei erscheint. Das waren drei gewichtige Einwände. Daneben wirkte sich auch eine Verschiebung des ideologiepolitischen Kräfteverhältnisses aus. In den Sozialwissenschaften hat es sich inzwischen der sogenannte methodologische Individualismus durchgesetzt, das Denken ausschließlich vom Individuum, nicht von der Gesellschaft her. Margaret Thatcher, there is not a think like society. Gesellschaft gibt es gar nicht. In diesem Zusammenhang bildete sich unter Marxistinnen und Marxisten, vor allem in den USA und Großbritannien, eine Tendenz heraus, dass man das auch könne, zu beweisen, dass der Marxismus ebenfalls ein guter methodologischer Individualismus sei. Diese Richtung nannte sich analytischer Marxismus, eine letztlich sterile Anwandlung. Insgesamt also Krise des Marxismus. Das hätte zweierlei bedeuten können, Krankheit zum Tod oder Neubeginn. Der Untergang des Staatssozialismus ab 1989 veränderte die Szenerie, bevor diese Alternative in den Metropolen des Kapitalismus entschieden war. Damit sind wir dicht an die Gegenwart herangekommen, nach 1989. Karl Marx ist tot, Jesus lebt. So verkündete es der deutsche Minister Norbert Blüm im August 1989 in Gdansk. Es sah ganz so aus. Die blauen Bände der MEW landeten auf den Flohmärkten. Marx erschien im Lichte der Erfahrungen von 1989 bis 1991 als ein abgetaner Theoretiker des 19. Jahrhunderts, dessen Werk als ein interessantes und ungefährliches Produkt behandelt werden konnte. Hierher gehören die Entscheidung der UNESCO von 2013, das Manifest der Kommunistischen Partei und den ersten Band des Kapital zum Weltkulturerbe zu erklären, wie die Himmelsscheibe von Nebra und das Lorscher Arzneibuch und der Film Karl Marx von 2017. Einer solchen Verharmlosung ist es immerhin auch zu verdanken, dass die historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe gerettet werden konnte. Sie erscheint mit staatlicher finanzieller Förderung der Bundesrepublik weiter. Bedingung war eine Akademisierung ihres Gegenstandes, der dann allerdings vielleicht wie eine Flaschenpost wirken kann, die sich in Zukunft wieder entkorken lässt. Es könnte sein, als habe diese Zukunft bereits begonnen. Mit dem Ende des Staatssozialismus sind Marx und Engels ausschließlich wieder an ihrer alten Wirkungsstätte positioniert, im höchstentwickelten Kapitalismus. Dessen Zustand spiegelt sich darin, dass ganz bestimmte Aussagen des Marxischen Werkes hochaktuell erscheinen. Die sogenannte Globalisierung wird bereits im Manifest der Kommunistischen Partei beschrieben. Die Krisentheorie bereits in den Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie von Engels. Vollends aber ist diese Krisentheorie des Kapitals bestätigt durch die vielfältigen Wirtschaftskrisen nach 1989. Der finanzmarktgetriebene Kapitalismus lenkt die Aufmerksamkeit auf die Analyse des zinstragenden Kapitals im dritten Band des Kapital Und selbst der Sturz des Staatssozialismus kann als Bestätigung einer marxischen These gelesen werden, nämlich der Aussage im Vorwort von zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859, dass Produktivkräfte Produktionsverhältnisse sprengen können, die zu eng für sie geworden sind. Allerdings handelt es sich um bisherige staatssozialistische, nicht kapitalistische Verhältnisse. Wieder einmal Erfahrungstatsachen, die nicht gegen, sondern für Marx sprechen. 2016 erschien auf Deutsch die Dissertation des japanischen Ökonomen Kohei Saito. Natur gegen Kapital, Marx Ökologie in seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus. Auf den ersten Blick erinnert das an Goethe und die Landwirtschaft, als werde Marx etwas untergeschoben. So ist es aber nicht. Saito hat im Zusammenhang mit der vierten Abteilung der Marx-Engels-Gesamtausgabe Marxens naturwissenschaftliche Exzerpte und auch einige Briefe untersucht und zeigt, dass dessen Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus tatsächlich über die Analyse und Kritik der Mehrwertproduktion hinausgegangen ist. Wahr ist aber auch, dass sie nicht im Zentrum dessen steht, was er selbst veröffentlicht hat oder für die nicht mehr zu seinen Lebzeiten erschienenen, aber von ihm geplanten Bände des Kapital vorgesehen hat. Hätte er lange genug gelebt, dann hätte er eher noch ein Buch über den Staat geschrieben als eines über das Mensch-Natur-Verhältnis. Erst im 21. Jahrhundert musste eine Situation in der Realität herangereift sein, die auch die Marx-Exegese auf diesen schließlich auch von ihm selbst vernachlässigten Teil seines Denkens lenkte. Da ist aber inzwischen ein Zug abgefahren in Richtung des grünen Markt- und Machtopportunismus und eines illusionären sogenannten Green Capitalism. Auch nicht schön. Noch schlimmer steht es auf dem Gebiet der Analyse des Geschlechterverhältnisses. Eine Kritik der politischen Ökonomie, die auf den Industriekapitalismus ab ca. 1780 fokussiert ist, greift hier zu kurz. Da führt sogar eine Schrift von Friedrich Engels aus dem Jahr 1884, die noch auf Diskussionen mit dem ein Jahr vorher verstorbenen Karl Marx zurückgeht, weiter. Die Entstehung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Ihr Blick reicht bis in die Anfänge unserer Zivilisation. Circa 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung zurück, benennt als Ursachen heutiger Herrschafts- und Zerstörungsformen die Verfügungsgewalt der menschlichen Spezies über die nichtmenschliche Lebewelt, von Männern über Frauen, Eltern über Kinder, Eigentümerinnen und Eigentümer über Nicht-Eigentümer und Nicht-Eigentümerinnen und die daraus hervorgehenden Staats- und Bewusstseinsformen. Immerhin haben eine ehemalige Marburgerin und ein ehemaliger Marburger auf diesem Feld seit 1995 Engels aktualisierend, auch in weiterführender Kritik an Marx und Engels und deren Produktivkraftoptimismus, diese Arbeit fortgesetzt. Margarete Tjaden-Steinhauer und Karl Hermann Tjaden in Kassel. Dies sollte man lesen. Jetzt aber zum Schluss noch etwas Positives. Bereits im Jahr 1983, also noch vor dem Ende des Staatssozialismus, kam es zu einem Durchbruch in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie. In ihrem Buch Laws of Chaos konnten die beiden israelischen Mathematiker Emmanuel Fanchon und Moshe Machover die Triftigkeit der Marxischen Arbeitswert- und seiner Mehrwertlehre nachweisen. Seit dem Erscheinen des ersten Kapitalbandes 1867 und des dritten 1894 war diese immer wieder in Frage gestellt worden. Jetzt aber wurden die zahlreichen marxtöterischen Widerlegungen ihrerseits widerlegt. Auf der Basis der Rehabilitation der marxischen Arbeitswertlehre haben 1993 die beiden Schotten Alan Cottrell und Paul W. Cockshott das Modell einer ihrer Meinung nach funktionsfähigen sozialistischen und demokratischen Gesellschaft entworfen. Die deutsche Übersetzung ihres Buches heißt Alternativen aus dem Rechner. Anders als Marx verfügten sie nun erstens über eine Mathematik, die es erlaubt, den Arbeits- und Mehrwert korrekt zu modellieren, Zweitens über weitaus umfangreicheres statistisches Material. Drittens über Instrumente einer digitalisierten Planung. Solange aber das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse fehlt, das die Realisierung eines solchen Projekts unabdingbar macht, bleibt es eine Kopfgeburt, wie einst die Entwürfe des utopischen Kommunisten Wilhelm Weitling im 19. Jahrhundert. Wir erleben überhaupt heute eine merkwürdige ideologische Erscheinung. Engels schrieb einst die Broschüre »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft«. Jetzt erleben wir die Rückentwicklung des Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie. Warum ist das so? Manche sagen, es fehle eben das revolutionäre Subjekt. Andere versuchen, ein neues revolutionäres Subjekt zu erfinden. Zum Beispiel Michael Hart und Tonio Negri, aber auch Paul Mason mit der digitalen Bohème. Dieses Setzen auf ein einheitliches revolutionäres Subjekt aber entspricht nicht mehr der längst schon eingetretenen Zersplitterung der Arbeiterklasse und aller Unterklassen, unter anderem auch aufgrund ihrer migrationsbedingten Zerklüftung im 21. Jahrhundert. Wenn Marx und Engels im 19. Jahrhundert auf ein einheitliches soziales Subjekt setzten, so war das schon damals ein Irrtum. Himi Dackel, das Proletariat als Nachfolgesubjekt des Hegelschen Weltgeistes. Worum es heute nur noch gehen kann, ist die Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer Entwicklung zu einem entscheidenden Punkt als Ursache einer Revolution. Solange dieses Ensemble von Bedingungen sich nicht eingestellt hat, und vielleicht auch durchaus aktiv hergestellt werden kann, lässt sich aus dem Buch Das Kapital nicht lernen, wie der Kapitalismus aufgehoben wird, sondern wie er funktioniert. Tja, ein Festvortrag ist das, was ich hier geboten habe, ja nicht geworden. Dafür ist es noch viel zu früh. Einen Festvortrag in der Politik hält man, wenn etwas zu feiern ist, weil es erfolgreich zu Ende gebracht wird. Das unterscheidet eine politische Festrede von einer privaten Geburtstagsgratulation, auf die Marx wohl keinen Wert gelegt hätte. Es kann sein, dass wir noch weitere 200 Jahre warten müssen, bis Grund zu einem tatsächlichen Festvortrag besteht, vielleicht auch 300, nach meiner privaten Rechnung 500. Angesichts neuer Kriegsgefahr ist zu hoffen und sich darum zu bemühen, dass die Menschheit diese weiteren 200 oder 300 oder 500 Jahre überhaupt erreicht. Und jetzt die allerletzte Frage. Ich habe hier ziemlich lange darüber geredet, was der Kapitalismus 200 Jahre lang mit dem Marxismus gemacht hat. Jetzt müsste davon gehandelt werden, was der Marxismus 200 Jahre lang mit dem Kapitalismus gemacht hat. Ob dieser Kapitalismus sich unter dem Einfluss der Arbeiterbewegung gewandelt habe? Hat der Philosoph Marx die Welt wirklich verändert oder doch nur interpretiert? Versuch eine Antwort. Die Welt hat sich verändert. Seit 1780, seit 1818. Daran haben mitgewirkt die Produktivkräfte, die Produktionsverhältnisse, das Kapital, die Volksmassen, einschließlich der Arbeiterklassen. Das Kapital hat sich im Wesentlichen so verhalten, wie Marx es interpretiert hat. Ein Teil der Volksmassen, wenngleich ein kleiner, die an der Veränderung der Welt mitwirkten und noch mitwirken, beruft sich auf Marx. Dieser Karl Marx hat an der Veränderung der Welt zu seinen Lebzeiten sowie posthum teilgehabt und wird auch noch zukünftig daran teilhaben, in dem Maß, in dem Volksmassen gemäß seiner Theorie handeln und Produktivkräfte, Produktionsverhältnisse, Kapital und politisches Personal darauf reagieren, weil sie darauf reagieren müssen. Mehr sollte man einem Philosophen gar nicht erst zutrauen und es ist ganz schön viel. Es bleiben aber ein paar Probleme. Erstens, Ungleichheit, national und international, zwischen Arm und Reich, Zentren, Semiperipherien und Peripherie, Männern und Frauen, unverändert herrscht das Kapital über die Arbeit. Zweitens die Verwüstung der natürlichen Lebensbedingungen. Drittens Kriege und Kriegsgefahr. Das gab es schon zwischen dem 5. Mai 1818 und dem 14. Mai 1883 in den 135 Jahren nach Marx Tod und auch in den Jahrhunderten vor seiner Geburt. Irgendwann muss es aber geändert werden, zumal einige dieser Probleme sich immer mehr verschärfen, vielleicht bis hin zu einem Point of No Return. Ohne Beachtung der Einsichten von Marx wird das wohl kaum zu schaffen sein. Für die, die bisher zugehört haben, gute Nacht.